Liebe Geschwister, wenn jemand ein Testament macht, dann denkt er gewöhnlich, naja, dass er irgendwann sterben muss und dass es da was zu vererben gibt. Er entscheidet also, wem sein Besitz später einmal gehören soll. Manche Menschen machen viele Testamente. Die haben sich vielleicht über einen der Nachkommen geärgert und dann wird das Testament geändert. Es wird sozusagen ein neues Testament gemacht. Das hat natürlich mit unserem neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Aber es ist so, Testament, ja, und gültig ist ja immer das Letzte. Und das hat immerhin eine Bedeutung, dass wir das so nennen, also die Teile unserer Bibel, Altes Testament und Neues Testament, das hat mit dieser Vorstellung eigentlich kaum etwas zu tun. Das hängt damit zusammen, dass dieses Wort, also ein Wort, das in der Bibel steht, Diatheke heißt das heißt Bund. Ein Bund Gottes mit den Menschen. Und im Lateinischen heißt das Testamentum. Ja, und deswegen ist das ins Deutsche also rübergekommen und wir sprechen von einem Testament. Eigentlich müssten wir es so übersetzen als ein neuer Bund. Das Neue Testament ist also der Bericht von einem neuen Handeln Gottes mit den Menschen durch Jesus Christus. Das mal bloß zum Begriff. Bund drückt eigentlich auch nicht so richtig aus, was gemeint ist, weil es immer um etwas geht, das Gott den Menschen schenkt. Das war schon im Alten Testament so und im Neuen natürlich ganz besonders. Also Neues Testament, ein neues Handeln Gottes. Das ist sozusagen schon mal der ganze Inhalt vom Neuen Testament, ganz kurz zusammengefasst. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Ich schlage also vor, dass wir jetzt mal eine Zeitreise machen, also von heute angefangen sozusagen immer weiter rückwärts bis zur Entstehung des Neuen Testaments. Und wir wollen mal sehen, wie das geht. Wir gucken uns zunächst mal eine moderne Bibelübersetzung an. Das heißt, es gibt erstmal sehr, sehr viele Bibelübersetzung, ich habe gerade nochmal nachgeguckt in der Homepage von den Wycliffe-Bibelübersetzern. Also das Neue Testament ist zurzeit in 1329 Sprachen übersetzt. Die ganze Bibel in 539, das sind also längst alle wichtigen Sprachen, die von sehr vielen Menschen gesprochen werden, drin. Aber es gibt natürlich unzählige kleine Sprachfamilien. Das sehen wir hier im nächsten Bild. Also es gibt in 2800, also fast 2900 Sprachen schon, mindestens ein Bibelbuch, also ein Teil der Bibel, übersetzt. Aber es gibt 7000 Sprachen auf unserer Welt. Aber das sind oft sehr kleine Sprachgruppen, vielleicht bloß noch von 100.000 Menschen oder so. Ja? Und die kennen meistens auch die Sprache, die in ihrem Land gesprochen wird. Also die Bürosprache oder so, eben die Landessprache einfach, ja. Aber viele andere haben eine eigene Sprache und die sind so glücklich, wenn die einen Bibelteil dann mal bekommen in ihrer Sprache und sie merken, also da redet Gott noch ganz anders zu mir, wenn ich das richtig direkt fassen kann. Ja, so viel dazu. Im deutschsprachigen Bereich gibt es bis heute mehr als 100 Übersetzungen ins Deutsche. Also ich habe die Zahl, warte mal, seit 1830. Na, ich habe eine Liste von 70 immerhin, seit 1830. Aber wenn man die vom Luther und die es vor Luther gab, alle noch dazu rechnen, also es sind schon an die 100 Stück. So, das ist zunächst mal Fakt. Es ist so. Und auch in Deutschland gibt es also eine Menge Übersetzungen. Und wir gehen jetzt mal von einer modernen Bibelübersetzung aus. Die sieht dann so aus, vielleicht. wie dieses ist zufällig die NEU, falls es gestattet ist. Und ihr findet hier einige Dinge, die eigentlich gar nicht zur Bibel gehören. Und zwar findet ihr das in jeder, auch in der strengsten Elberfelder Bibel. Da gibt es einige Dinge, die gehören nicht zum inspirierten Text. Und das sollte man zumindest mal gehört haben und wissen. Und zwar die Überschrift, ja, Brief des Paulus an die Christen in Philippi, brauchte man damals nicht drüber zu schreiben, denn der Brief geht ja gleich so los. Ja. Oh, hier auf dem kann ich schlecht erkennen. Also Paulus, ja, und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus. Da ist der Absender schon drin, ist ja klar. Und auch der Empfänger, ja, an wen sie schreiben, da braucht man nicht extra eine Überschrift. Früher konnte man sich das sparen. Dann die Kapitelzahlen, ja, erstes Kapitel, zweites, zehntes Kapitel oder so, ja, das gab es nicht. Das ist ungefähr so um 1200 eingeführt worden von einem englischen Erzbischof. Und die Verszahlen, die gehören auch nicht dazu, die waren ursprünglich überhaupt nicht drin. Ich finde es immer ganz schön, wenn, ich habe mich also oft geweigert, regelrecht Bibelstellen auswendig zu lernen, und dann, es steht im ersten Buch Mose, Kapitel sowieso, Vers sowieso oder sowas, ja. Im Hebräerbrief steht mal, es hat mal irgendwo jemand gesagt. Der wusste es also auch nicht so genau. Ja, und zur Zeit des Herrn Jesus, da hat man immer zitiert, es steht geschrieben bei Jesaja. Jesaja hat gesagt, Mose hat gesagt. Jesaja, also wenn du die Rolle aufrollst, die ist also mehr als 7 Meter lang. Ja, da finde mal was. Und es ist kein Kapitel drin, keine Versangabe. Ja? Das hat man alles erst später reingesetzt, um das Ganze eben ein bisschen besser finden zu können, die ganze Geschichte. Ja, es dient also der besseren Verständlichkeit und der Übersichtlichkeit. Ja, dazu ist das da. Das ist also nichts Schlimmes und nichts Böses, sondern was Gutes, was uns hilft. Hier in der NEU seht ihr noch oben einen Abschnitt, also quer rüber, einspaltig. Das ist hier eine kurze Erklärung, wie das Buch entstand. Das stammt natürlich von mir, diese Erklärung. Ich habe es bei jedem Buch so gemacht, damit man wenigstens in Kürze mal einen ganz groben Überblick über den Hintergrund des Buches weiß. Da sind natürlich manche Sachen, die wir nur vermuten können, die wir nicht mit Sicherheit wissen. Deswegen muss man hier manches durchaus mit Vorsicht genießen. Der Bibeltext ist inspiriert. Ja, das andere ist also dazugesetzt. Und mit den Versen, das hat also so ein französischer Buchdrucker ungefähr 30 Jahre nach der Übersetzung von Luther, hat er das dann in den griechischen Text eingefügt, und manche böse Zungen behaupten, der hat es immer unterwegs gemacht, und immer wenn sein Pferd mal gestolpert ist, dann hat er einen Vers gesetzt. Weil nicht alle Verseinteilungen sind sehr glücklich. Ja, das merkt man, aber wenn ich es gemacht hätte, es wäre überhaupt nicht besser geworden. Ja, und wenn jeder von uns das gemacht hätte, irgendwo findet jemand immer eine Sache, die zwei Verse gehören eigentlich zusammen, als einer oder so vom Sinn her. Aber das ist halt die Schwierigkeit. Okay, wir gehen weiter. Wo kommt das eigentlich her? Also was ist die Basis für unsere modernen Übersetzungen? Woher hat man das überhaupt? Man kann es natürlich so machen wie die Zeugen Jehovas, die übersetzen ihre Bibel immer nach der englischen Version. Also ja, die behaupten zwar, es sei vom Urtext, aber in Wirklichkeit kommt es also von der Standardversion oder amerikanischen, ja, die da also weitergegeben werden muss. Das ist eine sehr wackelige Geschichte. Wenn ich immer von einer Übersetzung übersetze, ja, da wird es ja immer, geht es ja immer weiter weg vom Original. Wir müssen also so nah wie möglich ans Original kommen. Und das, was wir heute haben, sieht so aus. Das ist also fürs Neue Testament eine griechische Ausgabe. Hier seht ihr die Kapitelzahlen und alles ist schon drin, auch die Überschriften. Praxeis Apostolon, also die Taten der Apostel, also Apostelgeschichte steht bei uns drüber. Und ganz wichtig ist, was ihr hier unten seht, Hier unten, das ist also der sogenannte Apparat, die Fußnoten. Ist also für uns also erstmal ziemlich unverständlich. Aber also diese Ausgabe hier, das ist also ein Text, der zusammengestellt worden ist aus möglichst allen Handschriften, die man erreichen kann. Und die Bibeltexte sind ja vorher abgeschrieben worden, ja, und überall. Und von den Abschriften sind wieder Abschriften gemacht worden und. Ja. Und heute sammelt man also alle zusammen, ja, und versucht dann herauszubekommen, was war nun eigentlich der Grundtext. Und da findet man durchaus auch kleine Unterschiede. Zum Beispiel dieses Wort hier, ja, im Vers 4 steht das, ja. Das heißt Jerusalem. Ja, das steht also in den meisten Handschriften Jerusalem. Das ist also auch nicht schlimm. Das ist ja ganz klar die Stadt. Und da ist hier unten Vers 4 eine Fußnote. Hier steht Jerusalema. Also eine andere Endung hinten dran. Aus irgendeinem Grund will ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Und dahinter stehen so ein paar Zeichen. P und A und B und Psi und sowas und ein paar Nummern. Das sind Bezeichnungen für einzelne Handschriften. Also in diesen hier genannten Handschriften steht nicht Jerusalem, sondern Jerusalema. Aber es ist immer die gleiche Stadt gemeint. Versteht ihr? Also so etwa sind sehr, also die allermeisten Abweichungen, die sind so minimal, dass sie praktisch überhaupt nichts bewirken oder so. Und das ist also die Basis, von der man ausgehen muss. Es ist nicht die einzige Möglichkeit hier, die wir haben. Es gibt eine andere. Das ist also eine andere Basis von Hodges und, wie heißt der Mensch noch? Hodges-Farstad, der sogenannte Mehrheitstext. Es ist nämlich so, man muss die Handschriften, die man hat, werten. Ja, welche ist die wichtigste? Und die meisten sagen, ja, je weiter wir zurückgehen können, je weiter wir ans Original rankommen, desto genauer sind die wahrscheinlich. Und man muss alle miteinander vergleichen. Es gibt aber eine große Gruppe von Handschriften, die nennt man den Mehrheitstext, der daraus, und das ist darauf basiert das hier. Also, was die meisten Handschriften haben, die zählt man einfach durch. Ja, also, wir haben heute fast 6000 Handschriften, nicht ganz. 5.700, 800, so in der Tröhe ist es erstmal noch, ja. Und ja, und wenn die alle Handschriften das gleiche Wort hier stehen haben, ohne Änderung, ja, das nehmen wir. Das ist wahrscheinlich dann der Originaltext. Also da streiten sich die Gelehrten. Was ist jetzt das Eigentliche? Was kommt dem Urtext am nächsten? Ihr seht, die haben auch einen Apparat. Auch da gibt's kleinere Abweichungen. Aber im letzten der Text des Neuen Testaments bleibt sicher. Das sind die gedruckten Ausgaben. Wir gehen jetzt mal weiter zurück. Das sind also die modernen Ausgaben, die es heute gibt. Weiter zurück finden wir die erste bekannte Ausgabe, die stammt von dem Erasmus von Rotterdam. 1469 bis 1536 hat er gelebt. Es war wohl der klügste Gelehrte der damaligen Zeit weltweit, also was man weiß, also er hatte sehr hohes Ansehen und kannte viele Sprachen, perfekt Lateinisch sprachen, die sowieso wie ihre Muttersprache, auch Luther noch oder so, das war also gar nicht das Problem. Und er hat also sozusagen die älteste uns bekannte Grundtextausgabe herausgegeben, den Ruhm der Erstausgabe des Neuen Testaments auf Griechisch hat er. Also bis dahin gab es so etwas nicht. Da gab es nur einzelne Handschriften. Und je nachdem, welche du hattest, die hast du natürlich verwendet, hast du auch gelesen. Im Kloster wurden die gelesen, im Kloster meistens abgeschrieben auch. Ja, und die Handschriften enthielten nicht alle das gesamte Neue Testament, sondern nur einzelne Teile, mal die Evangelien oder die Paulusbriefe oder irgendeinen einzelnen Brief oder mal nur die Offenbarung oder so, ja. Und so konnten die das also lesen und verwenden. Aber an großen Zentren wurden solche Handschriften natürlich auch gesammelt, aber man hatte nicht so viele. Erasmus von Rotterdam, er hat den Ruhm der Erstausgabe, aber er war eigentlich nicht der Erste. Das hing damals auch zusammen mit einem Buchdrucker in der Schweiz. Also die Buchdrucker waren damals sehr gelehrte Leute, die kannten auch Griechisch, Lateinisch und all sowas. Ja? Also, und der hat ihn gedrängt, seine Ausgabe herauszugeben, aber die zeige ich euch nachher nochmal. Andere in Spanien, ein spanischer Kardinal, ein Katholik also, waren ja alles noch Katholiken damals sowieso, der hat also an einer spanischen Universität Gelehrte bezahlt dafür, eine Bibelausgabe zusammenzustellen. Und zwar in mehreren Sprachen. Und die nennt man die Komplutensische Polyglotte. Kann man kaum aussprechen. Aber also, das heißt, in mehreren Spalten nebeneinander wurden die Texte zusammengestellt. Und die lag vor, gedruckt am 10. Januar 1514. Und zwar in griechischer und lateinischer Sprache. Die hatten also auch verschiedene Handschriften verwendet und haben dadurch das Griechische zusammengestellt. Das Lateinische, die Übersetzung gab es ja schon viel länger, die lateinische Bibelübersetzung. Und die haben sie sozusagen nebeneinander gestellt, weil die lateinische Bibel war die Standardbibel in der katholischen Kirche. Und die basierte ja auch auf dem griechischen Text. So, beim Neuen Testament, beim Alten Testament auf dem Hebräischen. Naja, und der Erasmus, der hatte also diese Sache am 1. März 1516 herausgegeben. Das ist also mehr als 2 Jahre später. Die anderen hatten schon gedruckt. Und er hat es aber trotzdem als erster rausgegeben. Das hing damit zusammen, die Spanier, die hatten vom Papst in Rom eine Handschrift sich ausgeliehen und haben damit gearbeitet, durften sie auch, das war okay, haben die aber, und wahrscheinlich ist das der Hintergrund, noch nicht zurückgegeben. Und der Papst hat einfach die Druckerlaubnis verweigert. Die haben zwar trotzdem gedruckt, durften aber nicht verkaufen. Und jetzt lag das da rum. Und jetzt kam der Froben, hieß der Buchdrucker für den Erasmus, der hat ihn überredet, eine griechische Ausgabe zu machen. Der wollte erst gar nicht, sondern der Erasmus wollte die lateinische Ausgabe verbessern. Ja? Und er hat also schon einen Kommentar dazu geschrieben gehabt. Und nun hat der Erasmus, der Froben, ihn also angestiftet, schreib das doch auf und mach gleich eine Ausgabe des griechischen Neuen Testaments daneben. Und diese Ausgabe kam dann auch zustande in wenigen Monaten, 6 Monate und so hat er dran gearbeitet. Also wahnsinnig schnell. Also der ist kaum zum Essen gekommen. Der hat also noch geändert, also an der Druckerpresse sozusagen, ja. Und gearbeitet wie ein Wilder. Und da ist diese Prachtausgabe herausgekommen. Und zwar ist das also links, seht ihr den lateinischen Kommentar. Dann auf der rechten Seite die linke Spalte, das ist das Griechische, also was jetzt ungefähr unserem Neuen Testament entspricht, und rechts davon das Lateinische, also eine verbesserte Vulgata, so heißt die lateinische Übersetzung, die in der katholischen Kirche immer verwendet wurde. Aber man merkte schon, sie stimmt eben nicht sehr genau mit den Grundtexten überein. So, und so hat man das also zusammengestellt. Und das war jetzt wiederum die Grundlage für Martin Luther. Versteht ihr, das war die erste Ausgabe, die zur Verfügung stand. Martin Luther hat wohl vielleicht die zweite Auflage dann verwendet oder sowas. Ja, das ist jetzt mal egal. Und ich habe es hier noch irgendwo. Warte mal. Hier sehen wir es mal ein bisschen näher ran. Ihr könnt hier vielleicht noch einiges erkennen. Also rechts sehen wir ganz deutlich das Lateinische. Ja, und links daneben das Griechische. Und hier fällt etwas auf, wenn ihr mal das anguckt hier oben, das heißt Kata Lukan, also nach Lukas. Ja, so sind die Evangelien überschrieben, nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas. Das sind also alles in Großbuchstaben geschrieben und hier also die normale Kleinschrift. Haben wir ein paar Großbuchstaben wahrscheinlich auch dabei. Also groß und klein, wie man heute auch Griechisch schreibt. Das war vorher nicht so. Also die sogenannten Minuskeln, also Kleinschrift, kann man viel schneller schreiben. Machen wir ja auch. Wir haben ja auch Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Ja, das geht also viel flüssiger, wenn man das schreiben muss. Aber das war damals schon lange Usus und deswegen hat man das auch so gedruckt. Und Luther hatte praktisch das zur Verfügung. Lateinisch sprach er sehr gut, ja. Griechisch auch ganz gut und Hebräisch war schwieriger. Da hat er seinen Freund, den Melanchthon, dann sehr zu Hilfe gehabt beim Hebräischen, dass er das dann zusammenbekommen hat. Das Alte Testament hat auch lange gedauert, bis die damit fertig waren. Neue Testament hat er auch in wenigen Monaten übersetzt. Aber das ist die Basis. So. Wir sind also schon bei Luther angelangt, ja, von den heutigen griechischen Texten, von denen wir übersetzen müssen. Ja, und dann weiter zurück, ja, bis zu dem ersten gedruckten. Wie gesagt, die Komplutensische Polyglotte war schon früher fertig. Später ist die veröffentlicht worden und man hat das dann alles zusammengestellt zu dem sogenannten Textus Receptus. Nochmal, was hat Erasmus damals eigentlich gehabt? Das kann man ziemlich gut nachvollziehen. Man weiß es also aus diesen Ausgaben, die man hat. Übrigens, habe ich die hier? In diesem Buch näher am Original. Das ist jetzt hier in der zweiten Auflage gekommen und jemand hat hier sehr schöne Fotos noch reingemacht. Und zwar, das ist der heißt er gleich vor lauter Schreck, der macht so viele Bibelausstellungen, Alexander Schick. Ja, die Belege hat er sozusagen mir geliefert für mein Buch noch. Und zwar also wirklich, wie die alten Handschriften waren und wo dann was zuerst gedruckt wurde und so. Hier sehen wir nochmal andere Ausgaben. Also das kann ich euch natürlich empfehlen, klar, das Buch. Welche Handschriften hat der Erasmus verwendet? Er hatte einige Handschriften aus dem 11. Jahrhundert. Bloß, dass wir das mal wissen, worauf basiert das Ganze? Er hatte eine Handschrift, das waren nur die vier Evangelien. Eine andere Handschrift, die stammt auch aus dem 11. Jahrhundert, aus dem 12. dann sogar erst. Also weit mehr als 1000 Jahre nach den Originalen. Das waren die ältesten Handschriften, die er hatte, die er zur Verfügung hatte. Aus dem 12. Jahrhundert hatte er ein ganzes Neues Testament, außer der Offenbarung. Er hatte noch eine Handschrift von den Evangelien aus dem 12. Jahrhundert. Und Apostelgeschichte und einige Briefe, also nicht alle, aber die meisten Briefe. Ja. Und die Offenbarung, da fehlte aber auch ein Stück. Erasmus hat dann kurzerhand das so gemacht, er hat es aus dem Lateinischen rückwärts ins Griechische übersetzt, war ihm kein Problem. Aber das ist eigentlich eine unerlaubte Sache. Bloß, was sollte er machen? Ja, gerade bei dieser Offenbarungshandschrift fehlte ihm ein Stück. Und war also abgebrochen oder wer weiß wie, ja, das passiert eben. Und deswegen hat er das rückwärts übersetzt und das ist das dann. Und aus dem 15. Jahrhundert, die waren also nicht mal 100 Jahre alt, die Handschriften, hatte er Apostelgeschichte und Briefe. Das war alles, was er hatte. Und daraus hat er das Neue Testament zusammengestellt. Und wenn man, sagen wir mal, eine ganz alte Luther-Ausgabe noch liest, vom Deutschen her, ja, es ist ja möglich, Luther-Ausgabe gibt es im Internet, 1545, ja, und eine heutige Ausgabe, du findest gar nicht so schnell überhaupt einen Unterschied. Da sind so wenig Unterschiede drin, dass uns das so gut wie gar nicht mehr auffällt. Da muss man schon sehr genau hingucken. Ja, aber das heißt, die Schriften, die biblischen Schriften sind so extrem genau überliefert worden. Bei allen menschlichen Fehlern, ja. Gott hat die Verfasser inspiriert, nicht die Übersetzer, nicht die Abschreiber, Ja, aber das waren Menschen, die haben Gottes Wort geliebt. Und die wussten, davon hängt unser Heil ab. Und da hat man sich schon angestrengt, sehr viel mehr als in der Schule bei einem Diktat. Obwohl manche, also die es reich waren, die konnten sich also 50 Sklaven leisten oder noch viel mehr, aber intelligente Sklaven, die auch schreiben konnten, denen haben sie diktiert. Schreibbüros waren damals so. Ja. Dadurch kamen natürlich ein paar mehr Fehler rein. Und das muss man jetzt beachten, wenn man die Handschriften bewertet. Aber das war also die Arbeit vom Erasmus damals. Okay. Manche Handschriften waren natürlich so groß. Also nur Schnipsel, ja, in der Größenordnung von einer Sonderbriefmarke oder so. Ja, die zählen auch dazu. Kleine Papyri hier vom Matthäus-Evangelium. Carsten-Peter Tiede hat das also nochmal ausgegraben, in irgendeinem Museum gefunden und sagte, das könnte also eine der allerältesten Handschriften gewesen sein, die wir überhaupt haben. Noch sozusagen aus dem ersten Jahrhundert, also wenige Jahrzehnte nach Christus. Das ist also sensationell. Und da steht also vorne was drauf und hinten was drauf jeweils. Ja, und hier seht ihr auch die Übersetzung. Also das sind die Handschriften. Aus denen sozusagen das heutige griechische Neue Testament zusammengestellt wird. Es gibt große Handschriften, berühmte. Eine davon ist der Codex Vaticanus. Der stammt aus dem Jahr 300. Erasmus hatte seine älteste aus dem Jahr von 1100 nach Christus oder 1200 oder 1400. Also das ist also schon eine wichtige Handschrift. Hier merkt ihr vielleicht, wenn ihr genau hinguckt, das sind alles Großbuchstaben hier. Und ihr seht auch keine Kapitel und keine Verse. Klar, das hat man eben erst viel später gemacht. Ja, damals bei den Handschriften hat man das einfach noch nicht für nötig gehalten. Und man hat sich trotzdem zurechtgefunden. Es ist schon, was die Leute früher gelernt haben, als meine Frau und ich unsere Israel-Reise mal gemacht haben, das war unsere Silberhochzeitsreise, schon etliche Jahre her, da war unsere Reiseleiterin, eine Jüdin, da muss man ja immer einen Juden haben dort, der das dann macht für die Gruppe, und die erzählte uns, sie war also eine Theologin, jüdische, ja, und ihr Mann, als Rabbi, sie sagte, der kann das gesamte Alte Testament auswendig, auf Hebräisch natürlich. Ja, und wenn sie was wissen wollte, rief sie ins andere Zimmer rüber, was steht denn da und da oder wie steht denn das da bei dem und so. Ne? Und das kam postwendend rüber, die konnte auf Computer verzichten sozusagen. Früher kannten viele Leute sehr viel auswendig. Ja? Wir haben auch viel im Kopf, aber viel Unsinn auch. Wie ihr alle wisst, ja. Okay, also, diese Handschrift ist sehr wertvoll, hat man also im Vatikan. Und noch viele andere, der Handschriftenschatz heute. Wir gehen eigentlich immer weiter zurück, aber in späterer Zeit, also in diesem Buch habe ich das mal versucht, einfach mal nachzugrasen, wie viele Handschriften waren damals überhaupt schon bekannt. Manche hatte man damals ja noch gar nicht gefunden, erst viel später im Laufe der Zeit. Welche kamen denn dazu? Manche sind jetzt noch entdeckt worden oder im vergangenen Jahrhundert, 1975 und so. Ja. Also das ist schon eine ganz erstaunliche Sache. Der Handschriftenschatz heute, also ungefähr, ganz grob, 5700 griechische Handschriften von Teilen oder vom ganzen Neuen Testament haben wir. Das habe ich geschildert. Also die gab es natürlich alle schon lange vorher, aber die haben wir jetzt erst sozusagen immer mehr gefunden. Und wenn wir noch mehr finden würden, wäre es wunderschön. Das würde uns gar nicht stören. Dann, wir haben 9000 Handschriften mit alten Übersetzungen. Habe ich euch gestern gezeigt, die Silberbibel, ja, von dem Gotenbischof Wulfila. Das ist so eine Übersetzung. Und wir können sozusagen aus einer Übersetzung durch eine alten Übersetzung, ja, sozusagen rückwärts schließen, welche Handschrift hatte denn der zur Verfügung? Das kann nämlich sein, der hatte eine viel ältere Handschrift, die es heute gar nicht mehr gibt. Versteht ihr? So kann man aus einer Übersetzung rückwärts schließen, auch auf die Handschrift. Und manchmal ist das schon interessant. Es gibt also alles mögliche, syrische Übersetzungen, lateinische sowieso, nicht bloß die Vulgata, auch vorher gab es schon welche, die sind zum Teil auch erhalten und so. Also jede Menge. 9000 Handschriften mit Übersetzungen und wir haben 36.000 Zitate der Kirchenväter. Die Kirchenväter haben eifrig Briefe geschrieben untereinander. Die Gemeinden hatten Beziehungen zueinander, also viel durch Briefverkehr. Und das fing von Anfang an so an, dass man auch natürlich sich interessiert hat, wenn die Gemeinden noch andere Handschriften hatten. Die hat man dann abschreiben lassen, ja. Und man hat sich gestritten, also über viele, viele, viele Themen. Die Frage der Trinität oder so, das ist also eine extra Geschichte. Manche Lehren, die uns heute selbstverständlich sind, waren damals noch gar nicht so klar. Und deswegen hat man viel geschrieben und auch bewiesen, ja, mit der Schrift. Die meisten haben Griechisch geschrieben, ja, und haben Bibel zitiert aus irgendeiner Handschrift. Ja, und von daher, die Zitate der Kirchenväter weisen unter Umständen auf noch frühere Handschriften zurück, die also wir gar nicht mehr kennen. Ja, und von daher ist das hochinteressant für uns. Das ist natürlich, das muss man mit Vorsicht immer genießen, aber trotzdem, es gibt Ideen, ja, was ist wahrscheinlich der Grundtext? Und man sagt, also es gibt so viele Zitate, also 36.000, da kannst du das gesamte Neue Testament rekonstruieren, bloß aus den Kirchenvätern. Also so sicher ist der Handschriftenschatz. Das heißt, wir können sicher sein. Und wenn man noch mehr finden würde, keine einzige Handschrift stellt den Text des Neuen Testaments in Frage. Keine einzige. Ja, sondern das sind Nuancen. Manche noch ältere Handschriften würden was bestätigen, was wir auch schon haben. Das meiste, was der Erasmus hatte, selbst in diesen jungen Handschriften, also von seiner Zeit aus gesehen, da stimmt das Allermeiste, stimmt 90% völlig überein. Ja, das sind also nur wenige, ja, ob du nur Jerusalem Ma schreibst oder Jerusalem, das ist trotzdem die gleiche Stadt gemeint. Man kann es also nicht wirklich in Frage stellen, diesen Text. Und von daher ist das also eine ganz tolle Sache. Wie macht man das eigentlich mit den Handschriften? Ich will das nochmal zeigen, also die sogenannte wissenschaftliche Arbeit. Zunächst gräbt man natürlich die antiken Handschriften aus, also nicht ganz wörtlich, man gräbt sie nicht aus. Manche findet man noch in alten Klöstern, man findet sie in Synagogen. Denn, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, was machst du zum Beispiel mit einer alten Elberfelder Bibel, die du als Jugendlicher bei der Schulentlassung oder so geschenkt bekommen hast und die völlig zerfledert ist? Was machst du mit der? Man schafft sie irgendwo hin. Irgendwie sträubt sich etwas dagegen, die einfach zu verbrennen oder so in den Ofen zu stecken. Ja? Und bei den Juden war das ganz stark ausgeprägt. Und die hatten in den Synagogen eine sogenannte Geniza. Das ist ein spezieller Raum, wo also die alten Handschriften, die also nicht mehr leserlich waren, die mal durch eine neue ersetzt werden musste, die hat man dann aufbewahrt. Und da hat man zum Beispiel irgendwann in Ägypten eine alte Synagoge gefunden und die Geniza war noch zu. Und da drin hat man einen riesigen Schatz entdeckt an Handschriften. Ja, so passiert das also. Ja. Man muss sie erstmal entdecken, irgendwo. Und in Bibliotheken findet man manchmal was und in Klöstern findet man manchmal was. So, dann muss man Fragmente, manchmal sind es bloß noch Schnipsel. Manchen Leuten waren die völlig wertlos. Ja. In einem anderen Kloster hat man die also zum Verheizen genommen. Ja, und weil man nicht wusste, was das bedeutet, auch das gar nicht lesen konnte. Und man muss also die Fragmente erstmal zusammenfügen. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Qumran, das betrifft jetzt die hebräischen Handschriften hauptsächlich. Da hat man ja viele Schnipsel gehabt. Also manche der Gelehrten, die daran gearbeitet haben, das ist eine so wahnsinnige Puzzlearbeit, die sind trunksüchtig geworden. Wirklich. Da sind also Sachen passiert, das hat sich so lange verzögert, diese ganze Arbeit. Also Wahnsinn war das. Ja? Es ist dann trotzdem gekommen und inzwischen ist alles veröffentlicht, was man hat. Ein Großteil kann man auch im Internet dann wiederum sehen. Fragmente, also erstmal, wenn du Schnipsel hast von einem, wenn du ein Blatt zerreißt, ja, da kannst du es ja einigermaßen gut zusammensetzen. Aber du weißt ja nicht, ob das von der gleichen Handschrift stammt. Das heißt, du musst untersuchen, die ähnliche Schrift, das gleiche Papier möglichst oder was auch immer das war. Also, oder ja, gleiche Handschrift, gleiche Art, der gleiche Ausriss vielleicht. Und manchmal hat man bloß Schnipsel. Also das alles ist die erste Arbeit, die jeder leisten muss. Die wird auch geleistet, bis heute, auch wenn man neuere Sachen noch findet. Zum Zweiten, also wenn man Fragmente hat, man sammelt alle. Also alle müssen irgendwo zur Verfügung sein. In größeren Bibliotheken hat man das gemacht oder eben heute macht man manches schon übers Internet. Und jetzt muss man vergleichen, die Texte. Ja, so geht die Arbeit einfach. Ganz sorgfältig und genau lesen, ja, und genau feststellen, was weicht hier ab von dieser Handschrift oder von der anderen oder so. Ja? Oder was ist genau wörtlich? Wie gesagt, im Prinzip kann man sagen, 90% aller Handschriften sind also völlig identisch vom Neuen Testament. Das ist also schon vom Text her gesehen, ja, 90% des Textes. Das ist absolut Abweichung. Na gut, und dann muss man überlegen, woher kommen die Abweichungen? Hat jemand vielleicht absichtlich gefälscht? Das ist im Prinzip so gut wie nie passiert. Wenn das passiert wäre, die wären sofort ausgeschlossen worden aus der Kirche. Wer sowas in Umlauf gebracht hat oder gefälschte Handschriften überhaupt, es gab es im Prinzip gar nicht. Ja, wie kann ein Fehler passieren? Na gut, wie wir schreiben, ja, wir machen auch Fehler, wenn wir was abschreiben. Genau so, man kann, wenn man es diktiert gekriegt hat, können noch schneller Fehler entstehen. Ja? Man überlegt, und wenn man jetzt Handschriften hat, die alle den gleichen Fehler haben, wo man weiß, es ist grammatischer Fehler oder Orthographiefehler, man hat es falsch geschrieben. Ja? Man geht immer weiter zurück, aha, wo ist der das erste Mal aufgetreten? Ja, und so kriegt man das dann heraus, ja? Und sagt, okay, das ist also einfach ein Hörfehler, ein Schreibfehler, und da gibt es also alle möglichen Varianten. Ist jetzt mal nicht wichtig für uns, diese Einzelheiten, aber es ist schon eine ganz tolle Sache. Das Ergebnis jedenfalls von dem Ganzen ist dieser Apparat. Zurzeit ist man dabei, das Neue Testament herauszugeben, also wo wirklich das sehr viel ausführlicher noch hier geschrieben ist, noch mit mehr viel Einzelheiten, der ganze Apparat, das ist also nicht bezahlbar fast, ja, für normalen Sterblichen. Man ist erst dabei beim Nestle Aland, das Institut, die arbeiten da dran und das ist schon, also schon gewaltig. Ja? Man möchte so genau wie nur irgend möglich zum Urtext zurück.